Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo sage ich heute allen unseren Hörern und Zuschauern in unserer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Webdesign und Datenschutz, Erfolgsrezepte für kleine Firmen. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine, weil ich habe mir einen ganz netten Gast eingeladen. Und zwar ist heute Stefan Wielautskat bei mir im Podcast. Und ich freue mich sehr, weil er ist der Webdesigner meines Vertrauens. Und ja, Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, danke Corinna, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Ja, Stefan, wie gesagt, habe ich schon gesagt, was macht ihn einzigartig? Er ist einer der wenigen Webdesigner, die nicht nur Webdesign machen für kleine Firmen, sondern da auch genau die DSGVO im Blick hat. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen, worauf muss man achten. Und aber ich würde sagen, wir starten erstmal. Stefan, erzähl doch mal ein bisschen was von dir und deiner Firma.
Ja, also ich bin seit 2005 selbstständig mit Fairvili unterwegs, bin seit 18 Jahren bei BNI und vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich einige Jahre bei einem großen Münchner Mobilfunkanbieter und habe dort auch 4 Relaunches von den Webseiten miterlebt. Das war für mich eine sehr spannende Zeit, in der ich auch auf der CeBIT war und eben auch dieses Thema Branding und auch wie man Webseiten in großen Firmen aufzieht mit Agenturen in Kombination und verschiedenen Agenturen-Pitches. Das war eben eine spannende Zeit, genau. Aber jetzt seit 2005 selbstständig mit Webprogrammierung und Webdesign.
Deine Zielgruppe sind aber, soweit ich weiß, nicht mehr die großen Konzerne?
Nein, meine Zielgruppe sind kleine Firmen, KMUs wie Ärzte, gerne auch Kieferorthopäden oder habe ich auch einige Referenzkunden oder auch Agenturen, die in großen Firmen unterwegs sind, die haben oft nicht Zeit, ihre eigene Webseite zu machen. Und da habe ich auch einen Kunden, mit dem ich da die eigene Webseite von denen übernehme und eben auch da Dinge umsetze.
Ich weiß aber auch, du machst auch genauso gerne mal Handwerker oder kleinere Berater, weil da bekommst du ja auch immer die ein oder andere Empfehlung von mir. Wo siehst du denn heutzutage die Herausforderung beim Webdesign? Weil ich weiß, wir haben 95, sind wir eingestiegen mit unserer ersten Webseite damals und seitdem hat sich ja doch viel getan. Ja, wo siehst du heute so die Herausforderung für die kleinen Firmen?
Ja, es hat sich viel getan, auch in dem Sinne, dass man auch mit KI ja auch Webseiten machen kann und es scheint immer so zu sein, dass es so einfach wäre, ja, und das ist, glaube ich, auch, was viele Leute bei der Website-Erstellung das vergessen, dass sie ein Ziel sich definieren. Was ist das Ziel meiner Webseite? Will ich nur eine Webvisitenkarte haben oder möchte ich auch gefunden werden? Das sind ja zwei verschiedene paar Bausteine, die auch komplett anders aufzusetzen sind. Und es gibt auch heutzutage, auch wenn man das Thema, die Website in WordPress macht, hat man auch, sage ich mal, Kosten, um dieses überhaupt am Laufen zu halten. Zum einen die Updates und zum anderen natürlich auch, je mehr Plugins ich da reinbaue, umso schwerfälliger wird die Seite, umso langsamer wird die Seite.
Und deswegen. Da sprichst du was Wichtiges an. Du hast doch das Thema Updates angesprochen. Da sind wir auch schon wieder so ein bisschen so ein Stück in der DSGVO drin, weil wenn ich WordPress einmal aufsetze, dann heißt das ja nicht, ich brauche mich nie wieder drum kümmern, weil da sind wir schon bei den Fehlern, die vielleicht kleine Firmen machen, die Webseite einfach nicht mehr anschauen, weil was passiert, wenn ich das WordPress über Jahre zum Beispiel nicht pflege?
Ja, also wenn du das WordPress nicht pflegst, dann wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen, dass du gehackt wirst, ja, und das habe ich auch schon häufiger erlebt bei Leuten, die mich anrufen und sagen, jetzt ist meine Webseite gehackt, ja, und dann kann man auch nicht mehr so viel machen, wenn die Seite einmal kaputt ist, ist sie kaputt und weiß man nicht, wo der Angreifer alles den Code verändert hat. Und damit ist die Webseite eigentlich zum Neubau, ja.
Also heißt, man muss wieder ganz von vorne anfangen.
Wieder ganz von vorne an, ja.
Das ist also das
Riesenkosten auch, das da entstehen kann.
Ja. Also es bedeutet, man muss auch ein WordPress regelmäßig aktualisieren, regelmäßig reinschauen. Und siehst du da auch ein Problem, umso mehr Plugins ich habe, dass das Ganze dann aktiv gehalten wird? Weil ich bin jetzt kein Webdesigner, aber müssen die Plugins dann auch einzeln abgedatet werden? Oder natürlich. Wie läuft das Ganze?
Genau, das muss man natürlich. Man kann sich vorstellen, man hat ein Haus mit Fenstern und alle Fenster sind normalerweise verschlossen und es kommt keiner ins Haus hinein. Und an einem kleinen Fenster ist der Griff offen. Und draußen vor der Tür steht auch, welches Fenster der Griff offen ist. Also der Einbrecher muss nur hingehen, die Fenster aufdrücken und ist drinnen. Und so ist es ungefähr bei WordPress, kann man sich das vorstellen. Ja? Man hat ein Plugin installiert oder ein Programm installiert, das hat ein Problem und dieses Problem wird nicht behoben, nicht schnell genug behoben. Und dann weiß der Angreifer genau, wo er hingehen muss und kann das ausnutzen und die Webseite ist gehackt. So einfach ist das.
Wie oft empfiehlst du denn mal ins WordPress reinzuschauen, ob da Updates da sind oder nicht?
Da gehen die Meinungen auseinander. Also ich bin der Meinung, dass man, wenn man einen guten WordPress-Hoster hat, dann der spezialisiert ist auf solche Themen, dann kann man auch dann macht er das für einen. Es gibt Provider, die diese Updates übernehmen für einen, wo man sich selber nicht drum kümmern muss, sondern das macht man automatisch und die testen auch, ob die Website noch erreichbar ist. Das finde ich eine super Service, aber da muss man halt ein paar Euro in den Hoster investieren. Nicht jeder Hoster macht das. Wenn man einen größeren Hoster hat, der jetzt nicht speziell für das WordPress Programm eben ein Hosting anbietet, dann muss man vielleicht auch Backups machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man dein WordPress auch im Backup und irgendwie versucht, eben dieses Backup auch auf dem Rechner runterzuladen oder auf einem anderen Cloud-Speicher oder bei irgendwo anders hin, dass es halt nicht auf dem Server liegt.
Jetzt muss ich gleich nochmal einhaken, weil viele denken ja, ich habe das WordPress, das ist ja irgendwo in der Cloud gehostet oder sonst was, dann muss ich mich ja um Backup gar nicht kümmern. Heißt das, ich muss mich tatsächlich doch auch noch um ein eigenes Backup im WordPress kümmern?
Also wenn der Hoster das nicht von vornherein vorgibt, dann musst du dich drum kümmern, weil die meisten Hoster ungefähr 7 Tage die Webseite aufbewahren. Das heißt, heute wird die Webseite gehackt, heute ist Dienstag und das heißt, wir haben jetzt 7 Tage lang Zeit zu merken, dass meine Webseite gehackt worden ist und dass das Backup von dem sauberen Stand noch eingespielt wird. Nach dem 8. Tag habe ich dieselbe gehackte Webseite in meinem Backup und alles andere ist überschrieben.
Ja, und so schnell merkst du das ja nicht. Wer geht schon jeden Tag auf seine Seite und wer hat schon Kunden, die einen dann auch pünktlich sagen, du, deine Seite ist nicht erreichbar. Also ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir immer von WordPress gesprochen. Ich weiß, du bist auch in anderen Bereichen unterwegs. Du warst doch früher mal Typo 3 und so. Gilt diese Geschichte mit den Updates nur für WordPress oder gilt das auch, wenn ich jetzt Jimdo oder Typo 3 oder was anderes habe?
Also Backup gilt für alles. Also jede Webseite muss gebackupt werden. Und da spielt es keine Rolle, welches System ich nutze. Das Einzige, wenn ich einen Webbaukasten habe, du hast von Jimdo gesprochen, das ist ein Baukastensystem, da wo praktisch der Anbieter alles übernimmt für dich und du musst dich um nichts kümmern, du brauchst keine Updates machen. Allerdings musst du halt dann auch mit den Gegebenheiten, die der Anbieter dir zur Verfügung stellt, leben. Also man hat nicht alle Möglichkeiten bei der DSGVO und natürlich ist es eine Herausforderung, manchmal das Design so umzusetzen, wie man es haben möchte. Also es ist nicht 100% individuell. Mhm. Auch natürlich Suchmaschinenoptimierung könnte jetzt da auch nochmal ein Thema sein.
Wie siehst du denn das Thema? Ich meine, früher hat man ja eine Seite mit unheimlich viel Text und alles erzählt, was man alles tut und. Wie siehst du das Thema? Hat sich das verändert zu heute? Ist die Geflogenheiten der Webseitenbesucher anders geworden?
Also man muss ja heutzutage für die Suchmaschine arbeiten und für den User draußen. Das heißt, man hat 2 Anforderungen, die sehr konträr sind. der User möchte nicht viel lesen und möchte praktisch mit wenigen Möglichkeiten über die Seite drüber springen können. Und der Unternehmer oder der die Suchmaschine möchte natürlich sehr viel mehr wissen, wie die Webseite funktioniert und was du tust, deine Aufgaben sind. Und deswegen muss man, glaube ich, für beide Seiten, also für die Suchmaschine als auch für den User, das so konstruieren, dass das eben für beide Seiten passt. Das heißt, im Grunde genommen, man fängt oben an mit der Einleitung, danach kommt schon der Call to Action, damit man eben dann Kontakt aufnehmen kann. Und für die meisten User, die das schon gelesen haben, ist es ausreichend. Sie müssen nicht weiter runter scrollen bis zum Footer oder wo dann irgendwie weitergeht, sondern sie haben immer wieder Ausstiegspunkte, wo sie dann zum Kontakt kommen oder einen Termin buchen können oder eben den Lead einleiten können. Und danach gibt es weiter unten, gibt es nochmal Detailinformationen für Leute, die praktisch sagen, ja, ich möchte noch mehr wissen zu dem Thema, und dann können sie tiefer einsteigen. So ist die Struktur eigentlich heutzutage von vielen Webseiten aufgebaut.
Also es bedeutet, auch wenn ich eine ältere Webseite habe, die vielleicht 5, 6 Jahre alt ist, sollte ich sie mal aktualisieren und einfach mal drüber gehen.
Genau.
Kommen wir mal zum spannenden Thema Datenschutz. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit dir zusammen, weil ich stelle tatsächlich, in meinen Unterstützungen von kleinen Firmen, in meinem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer zu 70-80% der Fälle fest, dass die Datenschutzerklärung und der Cookie-Banner nicht mehr aktuell sind und so eigentlich nicht mehr gehalten werden dürfen. Warum? Weil natürlich die meisten keinen Wartungsvertrag mit ihrem Webdesigner haben. Das bedeutet, der Webdesigner schaut gar nicht mehr drauf. Ist das noch aktuell rechtlich? Müssen wir irgendetwas tun? Und der Laie weiß es eigentlich nicht. Oder teilweise wissen es die Webdesigner selber gar nicht. Jetzt gehen wir doch mal auf das Thema Impressum. Da hat sich ja auch etwas getan in den letzten Monaten. Was für einen Hinweis hast du denn da für unsere Hörer?
Genau, also das Telemediengesetz ist ja praktisch in die Rente gegangen. Ja, man muss praktisch jetzt dieses Telemediengesetz, also muss man rausmachen aus dem Impressum. Das selbst bei mir als meine Agentur ist natürlich sehr schwierig, dieses Thema umzusetzen, weil es ist zwar wenig Aufwand, aber wenn du mal ein paar 50, 60, 70 Kunden hast, dann bist du da 3 Tage beschäftigt, um alle Impressen überhaupt abzudaten, beziehungsweise ich brauche erstmal einen Auftrag, ich kann nicht einfach in die Webseiten von Kunden reingehen und eigenmächtig irgendwelche Änderungen durchführen. Das heißt, ich bin da selber noch in meiner Agentur noch nicht ganz klar, wie ich das jetzt angehen möchte, das Thema. Also bei den Kunden, die mich gefragt haben und die das mir gesagt haben, mach das, habe ich das gemacht. Aber es gibt noch viele da draußen, die das nicht beauftragt haben bisher. Ja? Und ich muss irgendwie mir überlegen, wie kann ich diese Leute erreichen. Ja?
Da bin ich. Und das ist genau das Thema, was ich meine. Weil wenn du einen Wartungsvertrag mit dem Kunden hättest, wäre ein Ding, dann könntest du es natürlich gleich umsetzen. Ja. Aber eben ohne Auftrag geht es eben nicht. Deshalb auch ein Tipp an unsere Hörer: Schaut einfach mal in eure Webseite rein, schaut in euer Impressum rein. Steht da noch irgendetwas vom TMG, dann ist dringend Handlungsbedarf, dass ihr also sozusagen was tun müsstet. Ja, dann haben wir ja aber auf der Webseite ja immer noch die tollen Cookies und die Datenschutzerklärung und den Cookie-Banner. Was sind deine Erfahrungen damit? Also passen die immer, oder wenn wir jetzt gerade mal uns auf den Cookie-Banner gehen, wenn du jetzt eine Webseite bekommst, eine neue zum Übernehmen, wie sind deine Erfahrungen? Jetzt gehen wir erstmal auf den Bereich Cookie-Banner ein.
Also generell ist es natürlich so, dass viele User da draußen oder die Website-Betreiber gar nicht genau wissen, was ihre Website überhaupt für externe Quellen hat. Ja, also gerade WordPress ist da sehr, sehr gefährlich dran, weil man baut einfach Plugins ein, und wenn man Plugins einbaut, baut man auch externe Quellen mit ein. Ja, weil plötzlich ein Plugin irgendwie ein Tool sich holt, ein JavaScript, ein CSS oder irgendwas anderes von irgendwo anders her, und meistens halt nicht aus Deutschland, sondern halt meistens aus Amerika oder aus Asien. Und aus diesem Grund ist es dann wichtig, dass man überhaupt mal selber weiß, ist meine Webseite datenschutzkonform und was habe ich für To-Dos in diesem Punkt? Ich habe ein Tool, wo man das testen kann, eben, dass man eben schauen kann, ist meine Webseite nicht nur auf der Homepage, sondern auf jede einzelne Unterseite. Wenn ich 500 Seiten habe, auch Blogseiten, dann werden alle 500 Seiten gecheckt. Auch wenn ich 1000 habe, dann kostet es etwas mehr, aber es geht auch, jede einzelne Seite wird gecheckt, ob ein Plugin auf dieser einen Seite wirkt. Das heißt, es kann sein, dass ich auf dem Blogbeitrag vor 3 Jahren eine externe Quelle eingebaut habe und die ich gar nicht mehr weiß, weil es der, ein Bild von irgendeiner anderen Webseite, ein externer iFrame, ein Adventskalender aus dem vor 3 Jahren Weihnachtsblog, irgendwas, was extern eingebaut wurde, das merke ich nicht und vergesse ich. Und dieses Tool prüft dies und gibt nachher einen PDF raus, und wo man dann sehen kann, wie ist mein Stand der Dinge.
Ich kenne das Tool ja auch schon. Also es ist wirklich gut, weil es zeigt Dinge auf, die du wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm hast. Und vor allen Dingen ist es ja so, eine Webseite lebt ja auch. Dann kommt man auf die Idee und baut da vielleicht noch ein Terminbuchungstool ein oder man baut da vielleicht noch irgendein Video ein und schon hat man den Cookie-Banner und das irgendwo gar nicht mehr im Blick. Also das ist ganz wichtig, das stimme ich zu. Und dann ein Cookie-Banner muss ja dazu passen. Das heißt, ich muss ja für jeden externen Dienstleister, den ich irgendwo eingebunden habe, einen Cookie haben, den der User erstmal freigeben muss. Das ist ja auch ganz wichtig. Da ist es auch immer meine Empfehlung, ich weiß nicht, ob du mit mir d'accord gehst, einen Cookie-Banner zu kaufen, der das wirklich auch auf dem Schirm hat. Hast du da eine Marke, die du empfiehlst, wo du sagst, da kannst du dich drauf verlassen?
Also es gibt, also Cookie-Banner ist nicht gleich Cookie-Banner. Es gibt Cookie-Banners, die sind nur da, damit sie da sind, aber sie funktionieren halt nicht. Also so
auf meine Erfahrung,
Pseudo-Banner, ja. Die sehen zwar schön aus, man kann draufklicken, aber es ist im Hintergrund, ändert es nicht die Tatsache, ändert sich nichts an den Einstellungen. Es kommt immer darauf an, welche Webseite man nutzt, also ob man jetzt ein WordPress hat oder ein Webplication oder was auch immer für ein CMS-System, ein Joomla oder wie auch immer. Jedes System hat andere Cookie-Banners, ja. Und im Grunde genommen muss man es halt prüfen. Also man muss sehen, welches Cookie wird gesetzt oder welche externe Quelle ist denn in dieser Webseite drinnen. Und dann muss man gucken, ob man die externe Quelle erwähnen kann in der Datenschutzerklärung, dass man die erwähnen kann. Oder ob man sagt, nee, ich muss dies austauschen, das Plugin, und nehme ein anderes, wo ich weiß, das ist besser. Ja, also man muss wirklich sich das für jede Webseite anschauen und sagen, okay, aufgrund dieses Tools kommen so und so viele Quellen rein, ich nehme ein anderes, ich habe vielleicht ein deutsches Tool, was ich im Einsatz habe, das eben dann das Problem behebt.
Mhm. Genau. Ja, dann kommen wir noch zu meiner Lieblingsstelle auf der Webseite, das ist die Datenschutzerklärung. Meine Erfahrung ist, dass auch dort der Großteil der Datenschutzerklärungen, auch wenn sie von Webagenturen gemacht wurden, leider nicht passen, weil nämlich entweder viel zu viel drin ist, dass also zum Beispiel was drinsteht von Pinterest, von Flickr, von was weiß ich nicht, und ich den Kunden frage, nutzt du das überhaupt? Und der Kunde mich fragt, was ist das überhaupt? Oder aber es steht zu wenig drin. Wie ist deine Erfahrung damit und wie setzt du sowas um? Kann ein Kunde bei dir auch sagen, Mensch, Stefan, ich möchte meine Webseite checken lassen, das hast du ja eben schon gesagt, das geht. Setzt du dann aber auch hinterher die Datenschutzerklärung um für den Kunden?
Also es ist so, ich bin ja kein Rechtsanwalt. Das heißt, ich erstelle keine Datenschutzerklärung, sondern ich mache Mustertexte. Und diese Mustertexte, die kriegt der Kunde und die können wir einbauen. Die sind von E-Recht 24, weil da habe ich Agenturlizenz. Die kann man übernehmen und wenn man möchte, kann man das auch nochmal von einem Anwalt prüfen lassen, um 100% Sicherheit zu haben. Das kann man auch bei E-Recht 24 buchen oder bei einem Anwalt seines Vertrauens. Das heißt, ich kann ihm sagen, was fehlt im Impressum. Ich kann Mustertexte erstellen und diese Mustertexte, die kann der Kunde dann natürlich einbauen.
Super. Also wir haben schon gehört jetzt, du bist auch für kleine Kunden gerne da. Du unterstützt die Kunden einerseits darin, einmal zu gucken, wie ist ihre Webseite DSGVO-konform aufgestellt oder nicht. Du würdest auch eine Seite komplett umbauen, neu gestalten, das würdest du auch anbieten. Ja. Und wie gesagt, du unterstützt eben auch in den Texten, in den Mustertexten. Also man kann bei dir eigentlich so ein Rundumschlag bekommen. Ich möchte auch nochmal auf deinen Firmennamen eingehen, Fair Willi, das kann ich nämlich genauso unterstützen. Fair, du bist wirklich fair auch in der Preisgestaltung, in der Unterstützung deiner Kunden. Du bist im persönlichen Kontakt, du bist nahbar und das lieben auch meine Kunden, die ich dir weiterempfohlen habe. Und ja, Willi kommt von Willautskatz, denke ich mal,
dass das
daher kommt. Also merkt euch den Namen auf alle Fälle. Und jetzt zum Schluss frage ich dich noch eins, lieber Stefan. Hast du einen Tipp für unsere Hörer, wenn die sagen, Mensch, ja, ich müsste jetzt was tun, wo sollten sie anfangen? Oder was für einen ultimativen Tipp hast du für unsere Hörer?
Genau, also wenn man sagt, ich habe eine Webseite und ich weiß nicht genau, ob sie jetzt konform ist, würde ich empfehlen, diese mal überprüfen zu lassen. Zum anderen wäre es so, dass ich, wenn ich jetzt eine neue Seite beauftrage, nicht nur bei mir, sondern auch bei jedem Anbieter, würde ich mir Ziele definieren, die ich erreichen möchte mit der Webseite, und ich würde den Anbieter fragen, der das umsetzt, wie er denn diese Webseite bauen will, ob er da Tools benutzt, die dann eben vielleicht auch wieder eine ganze Menge sein können, die dann auch die Geschwindigkeit reduzieren können. Und was ich auch sagen würde, es gibt ja so einen Google Page Speed Test von einer Webseite, und mit welchem Testbereich die Webseite nachher auch zu finden sein wird. Weil ich habe oft festgestellt, dass sie zu langsam sind, und nachher dann praktisch, dann hat man so einen Baukasten im WordPress, ja, den man zwar leicht bedienen kann, ohne HTML-Kenntnisse, aber die Webseite ist super langsam, ist im roten Bereich, und dann kommt man bei Google auch nicht voran. Das heißt, das würde ich empfehlen, wenn ihr eine neue Webseite baut, macht euch ein Ziel. Was ist mein Ziel für die Webseite? Möchte ich gefunden werden? Brauche ich eine andere Struktur, als wenn ich nur eine Webvisitenkarte haben möchte? Und welche Agentur ihr nutzt, ist egal, aber fragt die, was nutzt ihr für Tools und welche Geschwindigkeit, Bereich von dem Page Speed wird nachher die Website haben. Das ist mein Tipp.
Also als Fazit ist es so ähnlich, also nicht nur einfach sagen, ich baue eine Webseite, ich nehme mir da ein Tool und fange eigentlich mal an. Das ist so ähnlich wie ein Haus bauen. Ich habe eine Idee, ich weiß, wie mein Haus aussehen sollte, aber bevor ich anfange, hole ich mir erstmal einen Statiker, der mir sagt, ob das alles so funktioniert, was ich davor habe. Weil wir wollen ja auch eine Webseite haben, die uns vielleicht nach außen präsentiert und worüber wir auch gefunden werden. Das ist genau das Thema.
Genau, das ist der Punkt. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das halt immer wieder gerne vergessen wird.
Lieber Stefan, vielen Dank für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich glaube, das waren ganz spannende Einblicke und vor allen Dingen auch viele Dinge, die unsere Kunden, unsere Solo-Selbstständigen und unsere kleinen Firmen gar nicht so auf dem Schirm haben, was man alles beachten muss. Du hast uns da ganz wertvolle Einblicke gegeben. Und liebe Hörer, wenn ihr mehr über den Stefan erfahren wollt, in unseren Shownotes findet ihr die Domain zu ihm, nämlich www.fairwilli.de, die haben wir dort verlinkt. Und der Stefan freut sich über Kontaktaufnahme, der berät euch auch gerne und der testet auch gerne mal eure Webseite. Nur mein Wunsch ist es, guckt eure Webseite mal an, lasst sie nicht einfach als Leiche im Internet, denn gerade wenn auch in den Drittanbietern, in den Cookies und in der Datenschutzerklärung Fehler drin sind, kann es ganz schnell einen Bußgeldbescheid der Aufsichtsbehörde nach sich ziehen. Weil das ist nach außen sichtbar. Da seid ihr für jedermann sichtbar. Und jeder, der das sieht, könnte da der Aufsichtsbehörde für Datenschutz einen Tipp geben und sagen, schaut euch die Firma mal genauer an. Die nehmen es, glaube ich, mit dem Datenschutz nicht ganz so genau. Ja, lieber Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Schön, dass du da warst.
Danke, Corinna. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, und es war eine spannende Sache, mal einen Podcast aufzunehmen. Mein erster. Danke.
Super, hast du toll gemacht. Ja, und liebe Hörer, ich danke euch, dass ihr dabei wart bei dem heutigen Podcast. Und wenn ihr auch noch mehr zum Thema Datenschutz wissen wollt, über die Webseite hinaus, dann, wie gesagt, scheut euch nicht. Geht auf www.dsgvo-erste-hilfe.de und wählt euch dort euren Berater aus, der euch kurz und knapp erklären kann, wie wir euch sozusagen mit unserem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer datenschutzkonform in schneller Zeit bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr Kommentare oder aber auch eine Rezension dalassen würdet. weil das hilft uns auch, sichtbar zu werden, genauso wie ihr mit eurer Webseite sichtbar werden wollt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, sage ich dann mal. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.